Willkommen zur 567. Ausgabe des Sneakpods. Wir haben uns auf die Schultoiletten zurückgezogen und besprechen dort unsere intimsten Sexprobleme oder vielleicht auch andere Sachen. Jedenfalls reden wir auch über Sex Education. Mit mir hier der schüchterne Junge, der alles weiß, das ist Robert Krüger.
Hallo und Folge 5, 6, 7, schöne Zahl. Das hotte Babe da auf der anderen Seite, die alle die Schwanzbeißerin nennen, das ist Stefan Gisbert.
Ja, Mann. Hast du es auf Deutsch geschaut?
Ja, habe ich.
Ah, okay.
Ich entnehme der Tatsache, dass ihr es auf Englisch schaut. Okay, also worüber sprechen wir denn erstmal?
Wir sind wieder zurück, die Podcasts ähnlich hören, wie ich es höre. Und zwar einfach immer 100 Folgen oder 50 oder 80 Folgen in der Liste. Da merkt man gar nicht, wenn irgendein Podcast mal Pause macht, taucht dann nur in der Rotation nicht so häufig auf. Die regelmäßig schon am Dienstag unsere Folge hören oder hoffen, dass dieser erscheint. Ja, ihr musst wieder ein paar Tage auf, ein paar Wochen auf uns verzichten. Wir hatten es ja in der letzten Folge schon angedroht, dass es im Moment ein bisschen schwierig ist mit Nachwuchs und so weiter. Du bist jetzt dazu noch umgezogen und dann, wenn dieses Internet nicht sofort mit umzieht, also so moderne Firmen, die könnten das hinkriegen, aber das haben wir ja leider nicht. Du hast ja gesagt, heute podcasten wir auf LTE, oder?
Ja, da kommen wir nachher noch zu.
Also, ja, wunderbar.
Ja, ja. Aber es war halt nicht ganz ein Monat diesmal. Also die letzte Folge kam am 22. Januar. Die hier kommt jetzt, naja doch, das wird dann ungefähr hinhauen. Dann kommt die jetzt hier am, weiß ich nicht, 19., 20. Februar. Ja, Pech. So gut, ist das halt.
Aber vielleicht klappt es jetzt wieder ein bisschen besser. Also sollte euer Internet wieder bald funktionieren und so, könnte es ja ganz gut gehen.
Mal gucken, ja.
Ja, hurra. Die anderen beiden waren leider auch etwas verhindert.
Ja, Claudia hat ja immer noch das neue Kind. Es geht ja, das Problem bleibt ja, also ich will das nicht Problem nennen.
Leben.
Was Filme gucken und Podcasten angeht, ist es natürlich irgendwie ein Problem auf eine gewisse Art. Ansonsten natürlich nicht. Aber ja, das ist natürlich auch nach wie vor aktiv. Und das hagelt so von allen Seiten ein bisschen in unsere Zeitpläne rein.
Ich war die Woche zum ersten Mal alleine mit ihr zu Hause.
Wow, Daddy at Home Alone.
Ja.
Habt ihr alle beide überlebt, ja?
Ah ja, war ja nur irgendwie 3 Stunden oder so. Ich bin mir erstmal umgeschnallt, sind ein bisschen spazieren gegangen und dann habe ich ein Fläschchen aufgetaut.
Und deine Frau hat sich gedacht, ich bin frei und ist...
Also ich glaube, schlecht fand es nicht. Also sie ist mit Arbeitskollegen, die haben jetzt irgendwie Chefwechsel und war halt quasi nochmal mit dem alten Team, wo aber auch schon der neue Chef und so. Und das ist halt ganz gut, wenn du bei so Events dann auch mal dabei sein kannst. Und freuen sich natürlich alle, wenn auch die Kollegin, die gerade ein Baby hat, da mal dabei ist. Und ja, nö, also lief ganz gut.
Ja. Sehr schön.
Ja, so war's.
So war das.
Damit es aber zum Kind kommt, Achtung, Überleitung.
Oh, ich ahne, wo das hingeht.
Jedenfalls Sex Education. Worum ging's?
Ja, Sex Education, eine Serie auf Netflix. 2019er Serie, total aktuell.
Ist im Moment in aller Munde irgendwie. Ich habe sie jetzt bei den Fanboys gehört und Sarah Kuttner hat in ihrem Podcast auch darüber gesprochen.
Siehst du mal.
Also damit haben es ja eigentlich alle besprochen, oder?
Damit ist es gerade top aktuell und wir reihen uns jetzt nahtlos ein. Als du gerade gesagt hast, ist in aller Munde, hatte ich schon wieder versaute Anspielungen im Kopf, aber das liegt ist bei dieser Serie einfach nicht weit
her. Das reicht eigentlich als Anspielung.
Ja, also geht's. Wir haben einen jungen Mann, gespielt von, jetzt muss ich nachgucken, Asa Butterfield heißt er. Den kennen wir aus... Hugo zum Beispiel, also diesen Martin Scorsese-Film, wo er die Hauptrolle gespielt hat. Und er hat eine Mutter und diese Mutter, wie das so üblich ist, die ist alleinerziehend und er ist so ungefähr 16, geht zur Schule, ist so ein bisschen so ein Außenseiter, so ein bisschen so das Mauerblümchen, hatte noch keinen Sex gehabt, hat auch keine Freundin. Und seine Mutter, gespielt von Gillian Anderson, wir alle kennen sie aus den X-Files.
Man kennt sie aber fast nicht echt.
Naja gut, die ist halt auch älter geworden. Aber gut gehalten, 50 ist sie mittlerweile, also. Was würdest du sagen, wer ist der älteste Schauspieler in der Serie? Von dem Hauptcast? Wer ist der, also der, wo der Schauspieler wirklich der älteste ist?
Der Direktor, oder?
Das ist schön gedacht, ja, aber das ist falsch.
Echt?
Der Direktor ist erst 48. Ist hart, ne?
Krass.
Ja, der älteste Schauspieler ist der Norweger.
Oh ja,
das, als ich das nachgeguckt habe, habe ich auch gedacht, so,
der den habe ich auch vergessen. Ja.
Ja. Naja, also zurück zum Thema. Also Gillian Anderson spielt seine Mutter und sie ist Sextherapeutin. Und sie kann den Job nicht so ganz in ihrem Beratungszimmer lassen. Sie muss das immer auch an allen Leuten, die sie so trifft, ein bisschen übergriffig ausleben. Sie ist zwar immer, ist immer alles gut gemeint und alles nett und freundlich, aber es ist einem 16-Jährigen, der gerade so ein bisschen dabei ist, seine eigene Sexualität zu entdecken und sich da auch schon durch seine übergriffige Mutter oder woher auch immer so eine kleine Störung, was seine Masturbationsabenteuer angeht, abgeholt hat.
Gut, dass du die Fähigkeiten gesagt hast.
Naja, jedenfalls möchte sie immer über alles mit ihm reden und möchte immer sprechen und er möchte eigentlich das nur totschweigen. Aber, und das ist dann so die Entwicklung der ersten Folge, wie weiter will ich jetzt auch gar nicht vorgreifen, er hat es sich auch ein bisschen, weil es ist natürlich schon sehr interessant, hat er sich ein bisschen zur Angewohnheit gemacht, öfter mal so an diesem, ich weiß gar nicht, ist das so ein Lüftungsdurchlass oder sowas, zu ihrem Beratungszimmer, wenn sie da auf jeden Fall Kundschaft drin hat, dann sitzt er immer auf der anderen Seite von so einem Lüftungsloch und da kann er hören, was im Zimmer gesprochen wird und schreibt da mit, so dass er, weil das sind ja schon sau interessante Sachen, die da gesprochen werden für so einen 16-Jährigen, das muss man ja alles wissen. Und demzufolge weiß er das auch und in der Schule gibt es ein Mädchen, die ist auch Außenseiterin, aber auf eine andere Art. Die ist durchaus hot und hat auch ihre Erfahrungen mit Jungs gemacht, aber sie hat auch so eine Außenseiterrolle aus anderen Gründen. Und die bekommt das irgendwie mit und die kommt auf die Idee, dass er doch im Grunde, weil er schon so viel gehört hat in Sachen Beratung und weil er auch tatsächlich echt einfühlsam ist und in der Lage ist, ja, nicht nur das nachzuplappern, was seine Mutter sagt, sondern tatsächlich Beziehungsratgeber kann er echt sehr gut sein und ein bisschen auch Sexratgeber, obwohl er selber noch nie Sex hatte. Und die kommt halt auf die Idee, weil sie auch immer Geld braucht, dass sie das doch machen könnten, weil in der Highschool, wenn alle so 16, 17 sind, dann haben ja alle dieselben Probleme. Jeder hat 1 Million Fragen, jeder braucht ein Dr. Sommer-Team und keiner hat eins. Mhm. Und jetzt haben sie ihn und er könnte doch solche Beratungsleistungen erbringen und sie könnten den Leuten dafür Kohle abnehmen.
Genau.
Und das wäre doch.
Im Englischen nennen sie das dann Sexklinik.
Okay.
Sehr schön.
Ja, und das ist so das Setup, was in der ersten Folge aufgesetzt wird. Und dann haben wir 8 Folgen. Es gibt im Moment eine Staffel. Die Verlängerung ist schon unterschrieben. Es wird weitergehen, aber die erste Staffel kann man jetzt auf Netflix durchbingen. Es gibt da noch viele weitere Figuren. Ich weiß nicht, welche fällt dir als erstes ein? Welche würdest du hervorheben? Seinen besten Kumpel.
Seinen besten Kumpel Eric, der semi-offen schwul lebt.
Naja, was heißt semi? Also der
zu Hause nicht so.
Ach so, ja.
Zu Hause, das muss ich ja mal sagen. Jetzt springen wir natürlich direkt mitten rein an ein so ein ganz kleines Thema. Der Vater von Eric reagiert unglaublich gut, finde ich.
Der ist toll.
Das ist so.
Also der ja, versucht
er
so ein
Problem damit, dass sein Sohn offen schwul ist, aber er unterstützt ihn, wo er kann.
Ja, und also das ist so ein Beschützerinstinkt so ein bisschen. Er sieht halt, dass der Junge sich auch manchmal mit diesen extremen Outfits und so weiter halt angreifbar macht und
genau.
Dass das nicht so sein sollte in der Gesellschaft, das ist dem Vater völlig klar. Aber dass die Realität da draußen halt so ist, dass es halt so ist, das ist dem Vater halt auch klar. Und der ist dann hin und her gerissen zwischen, ich lass meinen Jungen machen, wie er gewachsen ist und wenn er so will, dann will er so. Auf der anderen Seite aber auch, ich will halt auch, dass ihm nichts passiert. Und die Art, wie der damit ringt, wie er damit umgehen soll und wie er trotzdem versucht, seinen Sohn zu unterstützen, auch wenn er weiß, dass seine Mutter das zum Beispiel, also dass das Verhältnis bei seiner Mutter ist das schwieriger, ja. Mhm. Dass der Vater so ein paar Sachen halt weiß, was der Junge treibt, was die Mutter vielleicht einfach nicht erfahren sollte, weil das die Mutter dann vielleicht auch irgendwie in eine Krise stürzen könnte. Ja. Keine Ahnung. Und wie er da versucht, diese ganzen Fahrwasser zu navigieren, den Vater fand ich echt auch goldig. Also und irgendwie ja, gut gespielt, gut geschrieben, irgendwie toll.
Ja. Ja, es ist schön, dass eben so alle Themen verhandelt werden. Also es ist halt nicht nur Heteropärchen, die beraten werden wollen, sondern da ist auch ein lesbisches Pärchen dabei. Sein bester Freund ist schwul. Es gibt noch andere lesbische Paare, ohne da jetzt zu weit spoilern zu wollen. Finde ich
ja, es gibt
gut, dass da irgendwie so alles so egal, wie man jetzt gerade drauf ist und tickt und sein möchte. Und
die leben. Die Fälle, ich sag, wenn man jetzt mal Fälle sagen will, also das meiste ist ja tatsächlich einfach so Teenie, der schwärmt für die und der will nicht mit der Dings und hin und wieder ist dann mal so ein Sexberatungsthema, da sind dann so die offensichtlich lustigen bei, wie, was weiß ich, eine, die nicht, wenn sie einen Penis in den Mund nehmen muss, muss sie immer kotzen und so, also lustige Szenen, ja, lustige Probleme und dann aber auch so Body-Acceptance-Geschichten, so, was weiß ich, sie will nicht mit ihm im Hellen, weil er, dann könnte er sehen, wie, dass sie ein bisschen dick ist und so, gleichzeitig vergöttert er sie so sehr, dass er eigentlich sowieso über alles, also das wäre dem alles egal, ja. Der,
wenn du sehen könntest, wie ich dich sehe.
Ja, genau. Und solche, also die Themen sind auch sehr breit aufgestellt. Es ist nicht immer nur solche Holzhammer-Witze auf dem American Pie-Niveau. Eigentlich kann man sogar sagen, dass er das vermeidet, dass die Serie das sehr schön hinkriegt, sehr schlüpfrige Themen zu haben, ohne in diese großen Witzfettnäpfchen reinzutreten, genau. Die so plump machen.
Ja, was mir manchmal wehtut, sind diese peinlichen Momente. Es gibt so ein paar Momente so, wo ich mir die Augen zuhalte, wo du, wenn wir zusammen in der Sneak sitzen würden, weißt du auch, dass ich mir da die Augen zuhalte und am liebsten mich unter den Sitz setzen möchte. Wenn man sich so fremdschämt, da kann ich ja gar nicht so gut mit umgehen.
Aber auch da fand ich das Level, was da angesetzt wird, gut. Also das war so. Ich kenne auch sehr, also ich kann jetzt kein Beispiel aus dem Stegreif nennen, aber ich weiß, dass ich Sachen geguckt habe, wo das ständig über meine Grenze drüber war. Und hier war das so angenehm dran gekitzelt an diese Grenze, aber eben nicht so,
ja,
nicht übertrieben.
Also in den 5 Folgen, die wir bisher geschaut haben, war es vielleicht 3-mal so.
Ja.
Sowas.
Aber es ist ja auch, also es sind ja nur 8 Folgen, ihr seid ja schon fast durch.
Ja.
Also wir haben es schon im Januar zu Ende geguckt. Für mich ist jetzt fast schon wieder ein paar Tage zu lang her, um mich noch so richtig präsent an alles zu erinnern, aber insgesamt sehr positiv und ich weiß, dass wir es am Ende zu Ende gebinged haben und teilweise so 3 Folgen am Abend geguckt, weil eine muss noch und so.
Ja, also so geht es uns im Moment auch, dass wir am liebsten weiterschauen. 2 Themen, die ich noch unbedingt besprechen möchte, Musikauswahl, die Verwendung von Musik, total geil. Also wir schauen im Englischen mit Untertiteln und da wird dann auch die Musik, die im Hintergrund ist, mit untertitelt. Und wie die einzelnen Strophen oder Verse von der Musik zu den gleichzeitig stattfindenden Dialogen manchmal passt, ist unglaublich gut. Also allein dafür lohnt sich schon, die eine oder andere Stelle in OV zu sehen, um eben den Einsatz von der Musik in Zusammenhang mit dem Dialog, also als würde der Sänger mit in der an der Diskussion teilnehmen teilweise. Es ist so toll. Unglaublich.
Okay. Gut.
Und auch sonst, die Musik passt so gut dazu. Es ist, das Setting ist auch, haben wir jetzt noch gar nicht besprochen, es ist eine nicht näher spezifizierte Highschool in einem nicht näher spezifizierten englischsprachigen Land irgendwie geführt.
Doch, das ist ganz deutlich UK.
Sie sprechen UK, aber ist es nicht in UK so, dass du eine Schuluniform trägst?
Ach so, meinst du, okay. Also es ist eine englische Serie, es wird auch irgendwann mal Amerika als da drüben oder so erwähnt.
Ah, okay, das habe ich schon gehört oder kam noch nicht.
Also ich bin immer fest davon ausgegangen, dass das eine englische Schule irgendwo auf dem Land ist.
Und fühlt sich für mich auch so an.
Aber und
so
sie fahren auch auf der linken Seite Auto, also es ist schon deutlich England, glaube ich.
Stimmt, die haben alle Rechtslenker, ja.
Ja, meine ich doch. Also, ja.
Ja.
fahren auf der falschen Seite, sagen wir es so.
Ja, genau. Ach ja, stimmt, das, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja gut, aber spielt in UK und auch da diese englischen Dialekte teilweise ist richtig schön. Zweiter Punkt, Kameraarbeit. Es gibt so viele, so tolle Kamerafahrten, so coole Einstellungen, so schöne Ideen. Ja, natürlich mit Drohne arbeiten im Moment alle, aber diese ganz am Anfang, erste Folge, wie alle in die Schule reinlaufen und das einfach von oben gefilmt ist und wie das choreografiert ist, wie der dann unten alles schön da richtig reinfließen, ganz toll. Oder wenn sie an mindestens zwei Stellen setzt dann Vertigo-Effekt ein, also dieses gleichzeitige Zufahren und Zoom. Und an einer Stelle machen sie einen gefakten Vertigo. Ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst. Da ist er auf der Schultoilette und masturbiert. Und dann als erstes ist es quasi so, als ob der Raum sich streckt, aber dann streckt der Raum sich immer weiter und es sieht halt so aus, als ob er und die Kamera auf einem gemeinsamen Hocker sehen und dann fahren die so einen Gang lang und dadurch wird der Raum halt, diese kleine Toilette wird halt immer länger und länger und länger. Das ist total cool gemacht. Und es wird dunkel und sein Licht bleibt noch weiß und also hell und ach, so cool.
Und die Rückkehr aus diesem Effekt ist auch toll.
Ja.
Und es gibt diesen gleichen Effekt später nochmal bei thematisch gleichem Effekt.
Ja.
Und da ist es allerdings auf seinem Bett und von oben runter. Und also das ist, das erkennt man dann sofort wieder, auch die Referenz auf die andere Szene wird sofort wieder erkannt. Das ist toll gemacht, ja.
Ja, und auch sonst sind ganz tolle Einstellungen dabei. Also da sind auch Kameramenschen mit am Start, die Lust haben, da Neues auszuprobieren und die Zeit kriegen, da auch sich mal ein bisschen reinzusteigern. Also wer Spaß an solchen Sachen hat, auf jeden Fall auch angucken. Allein dafür lohnt sich schon, möchte ich fast sagen, weil viele tolle Punkte dabei sind, ja?
Du hast vorhin auch gesagt, dass du irgendwie so ein bisschen meintest, das schlägt in dieselbe Kerbe wie Red Oaks.
Finde ich schon,
ja, also die Leute, die damals sich bei Red Oaks von uns angesprochen fühlten, können reingucken. Die damals gesagt haben, ich habe reingeguckt, ich glaube, wir hatten einen so einen Kommentar, ich weiß nicht mehr, wer es war. Einen so einen Kommentar, ich habe da reingeguckt, ist der letzte Scheiß.
Dann das eher auch nicht?
Weiß ich nicht. Meinst du, dass es, wenn ein Red Oaks abgestoßen hat, diese 80er Jahre, wo Sex jetzt nicht, das war ja mehr Beziehungsprobleme, als dass es jetzt um Sex ging. Das hier ist schon ein bisschen mehr auf die Mütze, was das Thema angeht. Ich weiß gar nicht, hat das eine FSK?
Ich glaube sogar 16.
Wahrscheinlich. Okay.
Ja, man sieht halt schon auch mal explizit.
Die ersten paar Folgen, da geht's immer los mit Zweien, die es irgendwie gerade treiben miteinander. Ja. Und irgendwann.
Auch manchmal irgendwann im Hintergrund einfach. So ein Schwenk über irgendwas und da pimpern gerade zwei hier im Busch. So, hallo, was ist denn hier los?
Ja, und dann hast du immer solche, also am Anfang, irgendwann kam dann eine Folge, wo ich dachte, okay, was ist hier los? Erster Eröffnungsshot, niemand vögelt, warum? Das war doch etablierte Standarderöffnung einer jeden Folge so. Und dann braucht die Szene so 2-3 Sekunden und denkst du, okay, das ist im übertragenen Sinne, aber trotzdem das Gleiche. Und dann.
Ja, genau.
Also ist echt schön gemacht. Die Serie hat sehr viel Witz in allem, was sie so tut.
Ja, das stimmt. Genau, also vom Gefühl her, es ist halt wieder eine Coming-of-Age-Serie. Deswegen die Leute, die Red Oaks geschaut haben, Bullein, ich gucke jetzt gerade auch in deine Richtung, auf jeden Fall eine Empfehlung.
Yep. Ja. Ja. Und fantastisch, wir haben vorhin schon mal ganz kurz angedeutet, der Direktor, gespielt von Alistair Petrie, der Typ, wenn man den so sieht, der hat so ein ganz, jetzt tue ich ihm vielleicht Unrecht, so ein narbiges, hätte ich beinahe gesagt, das stimmt nicht, so ein faltiges Gesicht. Mhm. Wir kennen den alle aus, beispielsweise aus Star Wars Rogue One, da hat er so einen General gespielt.
Oh.
General Draven, glaube ich, heißt er. ja, ist halt so ein, normalerweise würde man den immer als einen Bösewicht besetzen. Und im Grunde ist der hier ja auch als einen Bösewicht besetzt, denn er spielt einen sehr strengen Vater und gleichzeitig den Rektor der Schule. Und diese Rolle, die hat aber auch so Momente, wo sie so ausfällt. Es gibt so einmal so, wo er so einen Tanzschritt auf dem Flur macht, so, wo du kurz denkst, so, wow, was war das denn?
Ja. Das ist einfach, wo er die richtigen Worte übt für irgendeine Ansprache und Maeve ihn dann sagt, so, ja, nimm das am besten.
Ja, genau, diese Szene oder wie er die Ansprache dann hält und die ihm völlig aus dem Ruder läuft, weil irgendwie so Szenen drin, wo man denkt, so dieser Typ, normalerweise würde, wenn du den siehst, dann denkst du dir, und so hat man den auch, glaube ich, in mehreren Filmen und so schon gesehen, er hat 65 Einträge in der IMDb, also den hat jeder wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen,
ja.
Dann ist es immer so, weiß nicht, da ist er CIA-Mitarbeiter oder irgendwie der Böse oder irgendein Scherge, der irgendwas macht oder so, oder eben so ein böser General bei Rogue One, und so wird der normalerweise eben besetzt, jetzt hast du den plötzlich maßlich auch so in erster Linie als der gemeine, strenge Headteacher, aber dann eben auch hat der so Momente, wo diese Figur so gebrochen wird und der auch was komödiantisch Lustiges hat, was man dieser Figur oder diesem Schauspieler einfach, ich will nicht sagen, nicht zutraut, ich habe jetzt bei weitem nicht alles gesehen, aber erstmal nicht damit rechnet zumindest.
Genau, er ist halt einfach, also in der Rollenanlage und auch in seiner Person viel zu ernst und viel zu seriös, als dass er da irgendwie groß rausfallen könnte. Und ja, dann gibt es immer wieder Situationen, so, wow, was war denn das jetzt gerade? Lehrer sind auch Menschen.
Genau. Ja, und Gillian Anderson, die Rolle überhaupt, also seine leicht nymphomanische Sextherapeutenmutter, die sehr übergriffig sich in das Leben ihres 16-Jährigen einmischt.
Total übergriffig.
Ja, sehr, aber diese Unterhaltung, die beiden führen, immer so am Frühstückstisch oder so, wenn sie dann wieder mal so Gesprächsangebote macht. Und manchmal geht er so ein kleines bisschen drauf ein und dann aber doch wieder nicht.
Ja. Ja, oder eben auch da wieder tolle Kameraarbeit, wo einfach die unterhalten sich über sehr private, persönliche Themen und dann zieht die Kamera auf und man sieht halt, dass eben noch mehr oder mindestens eine Person mehr mit am Tisch sitzt.
Ja, okay, auch das ist falsche Szene, du meinst ja.
Ja, so gut gemacht.
Gut, also, der von uns definitiv Top-Empfehlung. Ich glaube, Punkte bei einer Serie ist schwierig, oder?
Ich bin noch nicht fertig, aber im Moment bin ich bei mindestens 9.
Okay, na, ich weiß nicht, da müsste man einzelne Folgen bepunkten und dann könnte man wahrscheinlich irgendwie Durchschnitte ausrechnen oder so, aber ich bin auf jeden Fall auch so in den oberen Regionen sehr begeistert. Freue mich auf die zweite Staffel.
Ja.
Und ja, nehmt das mal als Empfehlung mit.
Ja, sehr gut. Das bringt uns direkt zu unserer nächsten Kategorie, der Droge der Wahl.
Ich mach schon mal den Eiseimer auf.
Du hast hier mit Eis und allem. Was, nach dem Umzug schon so schnell die Bar wieder eingerichtet?
Naja, nee. Also da stehen zwei Schränke und es stehen auch Sachen drin. Aber das heißt jetzt nicht, dass da schon alles ausgepackt und alles eingeräumt wird. Ich glaube, ich habe irgendwie auf so einer Anrichte 6 Tumbler stehen. Das ist alles, was ich an Glassware im Moment draußen habe.
Reicht für dich. Also wenn du die heute alle benutzt, dann wird eine lustige Sendung hinten raus.
Das war jetzt nicht der Plan. Aber natürlich, der Kühlschrank, das ist ja nicht weiter schwer. Den trägt man rein, dann lässt man ihn eine Weile stehen und dann schaltet man ihn ein. Und dann macht er auch wieder Eiswürfel. Also das ist nicht jetzt keine große Kunst. Aber der Rest meiner Küche hat sich erst heute Nachmittag ein bisschen normalisiert. Ich habe ein paar Schubladen gebaut und alle anderen Schubladen eingebaut. Und beim Umzug sind wir noch nicht. Aber ja, ich trinke Negroni.
Ach.
Weil habe ich...
Das ist ein bisschen traurig. Wir wohnen schon 2 Monate hier. 2,5.
Das ist mein zweiter Negroni in dieser Wohnung.
Ja, ich weiß. Das erste habe ich auch schon als Foto geschickt gekriegt. Ja.
So, ich habe jetzt schon hier Campari und Ponte Mes im Glas. Jetzt noch ein Gin von Menorca.
Ah.
Den Herrn, ich weiß immer nie, wie der heißt. Unten steht Mahon und oben steht Gin Xoriguer. Oder so ähnlich. Xoriguer. Kannst du unmöglich aussprechen. Also was ist jetzt der Name? Das da oben oder das da unten? Ich weiß es
nicht.
Aber er ist jedenfalls von Menorca. Nicht von Mallorca, sondern von der kleinen Insel. Der nördlichen Nachbarinsel davon.
Ja.
Wo, glaube ich, immer die Engländer rumhängen, wenn ich das richtig verstanden habe. Oh, war noch nie auf Menorca, warst du da mal?
Nee, ich auch nicht.
Irgendwer hat mir das mal erzählt, dass die Deutschen irgendwie so Mallorca im Griff haben und die Engländer Menorca im Griff hätten. Aber ich bin nicht sicher, ob das stimmt. Das habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, aber...
Ich weiß, dass meine Eltern mal nach Menorca segeln wollten von Mallorca und irgendwie aus der Bucht von Alcudia nicht richtig rausgekommen sind, weil irgendwie so viel Gegenwind war und dann lagen sie irgendwie 3 Tage da und sind nicht rausgefahren, weil es auch sonst wahrscheinlich zu gefährlich gewesen wäre. Und deswegen haben sie sich dann Rotwein reingetan.
Okay, ist ja auch nett. Von der Nordspitze von Mallorca aus, von diesem Cap Formentor, kann man Menorca sehen, wenn das Wetter schön ist.
Ja, genau, deswegen wollen sie ja rübersegeln, was eh nicht so weit ist.
Ja. Tja, nun denn. Was trinkst du?
Ich trinke heute alkoholfrei ein Weizen von Erdinger. Also quasi mein Sportbier, das habe ich ja schon das ein oder andere Mal erzählt, das schmeckt für mich irgendwie immer nach Ziellinie. Ich habe irgendwie den ganzen Tag schon ein bisschen Kopfschmerzen und wollte das jetzt nicht durch Alkoholkonsum intensivieren. Muss morgen wieder arbeiten und ja, wäre blöd, wenn das ausfällt.
Mhm. Dann belass es dabei. Gut.
Ja, kann man trotzdem.
Meine Groni ist fertig.
Sehr gut.
Ist gut geworden.
Hervorragend. Du hast noch einen Film geschaut, wo wir uns nicht einig sind, ob wir den in der Sneak gesehen haben oder ob wir den irgendwann anders mal nachgeholt haben. Es geht um Taken. Der heißt im Deutschen 96 Hours, oder?
Ja. I don't know you. I don't know who you are. But if you don't let my daughter go, I will end you. I will kill you.
Kann es sein, dass wir den davor auch so eingemacht, wo er irgendwo hinfährt und Leute.
Nadja, ich glaube tatsächlich, Taken war der Anfang von dieser Reihe von Liam Neeson XY-Puncher-Filmen.
Kann auch sein.
Ich guck gerade mal in der Liste, warte mal.
Ja.
Jetzt ist das Taken 2 und 3 gab es ja dann auf jeden Fall noch.
Ja. Ich meine, davor gab es noch irgendeinen. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, du hast ihn im Free-TV geschaut.
Steht hier. Ja, ganz schlimm.
Warum das denn? Was
ist denn passiert? Das hängt jetzt auch wieder mit meinem Internet zusammen. mein Internet geht ja noch nicht. Das heißt, ich bin auch von meinem Netflix abgeschnitten.
No!
Ja,
ach, du hast auch nicht diesen komischen Telekom-Vertrag, wo man so Sachen gucken kann.
Nee, ich habe mein Netflix normalerweise auf dem Apple TV und da strömt das durch meine Unity Media Bits durch.
Ja, nee, ich habe ja meinen Vertrag von O2, wo ich vor war, zu Telekom gewechselt und da ist ja dieses böse Netzneutralität mach alles tot Feature, wo du Video, Streaming-Dienste und YouTube und so ein Kram kostenlos, also nicht kostenlos, sondern ohne, dass es für deine Bits zählt, gucken kannst.
Hast du so einen fetten Vertrag, dass das Video auch mit drin ist?
Ja, weil ich den verknüpft habe mit unserem Zuhause-Internet-Dings.
Ach so, okay. Ja, das habe ich nicht. Ich habe nur einen reinen, also ich habe einen Telekom-Handy-Vertrag, aber diese mittlere Schiene und der hat nur Musik mit drin.
Ach so, ja.
Diese bösen netzneutralitätsvernichtende Scheiße, looking at you, Telekom, mit Musik. Was ich so gut wie nie benutze.
Ja, ich benutze es eigentlich auch nicht. Und jedenfalls das beim Umzug, als wir dann kein Internet haben, konnten wir abends zumindest dann übers Handy immer noch YouTube oder sonstige Sachen gucken.
Ja, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Ich habe mir jetzt im Laufe der Zeit, das Internet soll übrigens morgen gefixt werden, aber dazu kommen wir gleich noch. Ja, genau, danke. Danke für deine Zuversicht.
Es ist natürlich, also ich bin mir sicher, das wird
ganz toll. Naja, jedenfalls habe ich mir jetzt schon öfter mal so eine Dayflat geholt und die kann man ja dann auch vom Handy aus dann den Apple TV ans Handy hängen und solche Spielereien. Das geht theoretisch, aber im Endeffekt war dann erstmal so, okay, wir haben das den Fernseher jetzt angeschlossen und aus dieser Dose kommt immerhin Fernsehen raus. Und dann guckt man halt mal so durch. Ich habe auch sofort wieder dieses Nackenhaare aufstellen von, oh, lineares Fernsehen mit Werbeunterbrechungen, alles ganz schrecklich. Sofort wieder diese Aversion bekommen. Aber den beim Durchschalten so aus Langeweile frisst der Teufel fliegen, ne? Macht man auch sowas mal wieder. Und habe ich dann plötzlich beim Durchschalten gesehen, Liam Neeson. Und dachte ich mir, oh, Liam Neeson, mal gucken, wen er heute puncht. Und dann war es eben Taken, 96 Hours, der erste von 2008. Und ja, dann hat die Kleine gebrüllt und bis sie dann wieder beruhigt war, hatte ich genug Timeshift aufgebaut, dass ich am Ende durch alle Werbepausen durchsippen konnte. Das war dann irgendwie mal wieder eine Benutzung dieses Features und hat mir erspart, mir Werbepausen in größeren Ausmaßen antun zu müssen, außer eben,
wir haben ich ja,
vorspulen musste.
Wir haben ja, wie du vorhin bei uns auch gesehen hast, Satellitenschüssel auf dem Dach, aber wir haben halt nicht mal mehr einen Satelliten, wie heißt das denn, Receiver-Dings-Kirchen. Mhm. Also ich könnte zeitsynchrones Fernsehen im Moment nicht mal gucken.
Das darf jetzt aber keine Fußball-WM kommen.
Genau, das ist so das Einzige. Da auch so, ja, brauchen wir eigentlich nicht, können wir die Schüssel runterholen. So, ja, aber vielleicht, wenn Fußball-WM ist, könnte es ja sein, dass es dann wieder interessant wird, dass man sowas dann... Aber
dann buchst du dir für einen Monat so einen Satu-Premium-Account.
Was für ein Ding?
Glaube ich, einen Zehner im Monat. Beziehungsweise, wahrscheinlich kannst du einfach auch AD oder ZDF Streaming so auf der Seite.
Ja, das geht, aber das ist halt irgendwie 4 Minuten verzögert gefühlt. Also da schreit es halt drumherum alle und danach kannst du dir noch einen Drink fertig machen und zu mir gehen, damit du rechtzeitig anstoßen kannst. Also das hatte ich, als wir in Wiesbaden noch waren bei den letzten WM so. Ja! Oh, okay, alles klar. 3, 2, 1. Ja, okay. Ja,
tja.
Ich finde, bei Deutschlandspielen geht's. Früher hatten wir immer noch Bayern-Fans unter uns wohnen. Das war schlimm.
Hm.
Ja.
Okay.
So, aber Gut. Das lenkt jetzt ab. Du hast jedenfalls diesen Film geguckt.
Ich habe diesen Film geguckt. Also, um es kurz zusammenzufassen, Liam Neeson hat ein particular set of skills und will find you and will kill you, wenn du nicht seine Tochter zurückgibst. Denn die ist nach Paris gefahren und hat... Also die wollte da mal so eine Reise machen und ist direkt am Flughafen von obskuren Leuten ausgekundschaftet und dann entführt worden und wird dort offensichtlich von einem albanischen Mädchenhändlerring erst unter Drogen gesetzt und dann zur Prostitution gezwungen. So ist zumindest wohl das übliche Verfahren mit diesen Mädchen, die da am Flughafen entführt werden. Das scheint auch nicht nur eine zu sein, das ist eine ganze Horde, die da jede Woche wegkommt. Und man wendet sich dann so an die offiziellen Stellen, wenn man wie Liam Neeson in diesem Fall ehemaliger CIA-Agent ist, dann kennt man natürlich so ein paar Agenten, aber irgendwie stecken die alle mit drin oder halten die Hand auf oder irgendwas, keine Ahnung, jedenfalls kann ihm keiner helfen. Und demzufolge muss er durch die Gegend laufen und Leute punchen und das macht er dann. Und das ist eben, wenn man so in der Rückschau jetzt 2008, 2019, das ist jetzt 11 Jahre her und wenn man halt weiß, was daraus geworden ist, dass da so eine Reihe von teilweise auch wirklich zum Teil schlechten und manchmal noch halbwegs okayen und manchmal auch ganz so guten Actionfilmen bei rumgekommen ist und das hier war der Auftakt dazu, dass Liam Neeson eben durch die Gegend läuft und Leute verprügelt oder ja, manchmal auch nur erschießt oder beides sticht, hackt, irgendwas. Und dann am Ende natürlich, das nehme ich jetzt irgendwie einfach mal vorweg, weil es auch nicht weiter wunderlich ist, seine Tochter zurückkriegt.
Echt?
Ja.
Das ist ja krass.
Shocking news right here.
Hätte ich nicht mitgerechnet.
Ja.
Wo ich sehe gerade, dass der Film von Drehbuch Luc Besson ist.
Mhm. Hat ihn nicht selbst Regie geführt, aber er hat am Drehbuch mitgeschrieben oder beziehungsweise sogar den Main Credit da an der Stelle. Ja. Es ist auch durchaus saubere Action. Also der erste hier ist spannend. Keine Längen drin. Es ist ein roter Faden drin, wie er quasi auf die ganzen Informationen kommt, wie er nach und nach erfährt, wo er hin muss und die einzelnen Indizien zusammensammelt und am Schluss eben dem bösen Oberschurken gegenübersteht. Und trotzdem so ein bisschen alles im mysteriösen bleibt, wie das jetzt, also ja, okay, wir haben den erwischt, der es gewesen ist und so, aber es bleibt so ein bisschen offen, was steckt da noch alles dahinter, was, also so ein paar mysteriöse Elemente bleiben, aber eben nicht so, dass man am Ende unzufrieden ist, sondern man hat einen soliden Actionfilm gesehen, der zu einem soliden Actionfilm Happy End kommt. Ja, wir brauchen jetzt nicht diskutieren über die Frauenrollen oder über keine Ahnung, was da sonst noch an Sachen rechts und links runterfällt. Das ist ein straighter Actionfilm nach ganz altem Muster. Die Frau ist im Wesentlichen, sind das alles Damsel in Distress, die irgendwie gerettet werden müssen oder schreien, dass irgendwer zu retten ist. Also entweder seine Frau oder seine Tochter. Und andere kommen im Grunde nicht vor. Außer so Bildfüllmaterial. Das ist natürlich alles sehr oldschoolig, sehr holzschnittartig, aber es ist ein spannender Actionfilm. Und er macht nicht solche Sachen wie, ich mag das immer in Actionfilmen, wenn Leute, die so in so einem Rage-Mode sind, den dann auch durchziehen. Ja, also es gibt dann immer so, früher in den 80ern hat man das, oder auch in den 90ern hat man das immer gemacht, dass dann irgendwie nochmal so Spannungsmomente kreiert werden mussten, wo unser Held dann irgendwie so dämliche Dinge tut, weiß nicht, dem Bösewicht gegenübersteht und den nicht sofort erschießt, sondern erstmal noch so rührselig wird und anfängt mit dem zu quatschen oder irgendwas und dann leider nochmal überwältigt wird und dann wird's nochmal spannend, ja, weil dem Drehbuchautor nichts Besseres eingefallen ist, als wie er das nochmal spannend kriegen kann. Ja. Und so ein Bullshit macht dieser Film nicht. Ja, er ist in diesem Rage-Mode, ich habe euch gesagt, gebt die Tochter her, letzte Chance vorbei, jetzt kill ich euch alle. Und er geht halt in den Raum rein und nimmt eine Knarre und ballert halt einfach alles immer sofort nieder. Immer zwei Schuss, immer ordentlich drauf. Und keine, wenn er die Informationen hat, die er haben will, dann geht's weiter und dann alle, die schuldig sind, werden umgenietet. Und wenn dieses Drehbuch nicht so eine Kurve nimmt, wo nochmal Spannung erzeugt wird, dadurch, dass sich jetzt unsere Hauptfigur, die die ganze Zeit eiskalt berechnet und gut war, jetzt plötzlich so ein Schwächemoment leistet, der ihr irgendwie nicht passt, so, ja, sondern der dann nur passiert, weil der Drehbuchautor jetzt noch einen Kniff braucht, damit es nochmal spannend wird. Das hasse ich immer, wenn sowas passiert.
Das ist total nervig. So, okay, wir haben noch, oh nee, wir sind erst bei 80 Minuten. Kannst du noch 10 Minuten irgendwie reinschreiben?
Genau, und das passiert hier nicht. Und er sieht gut aus. Schön, auch ein bisschen Autoverfolgungsjagd drin und so. Einmal mit so einem Jeep in so einer Sandgrube und dann nochmal später mit so einem Audi quer durch Paris. Paris schön eingefangen auch. Nicht nur so ein, zwei Establishing-Shots, wo der Eiffelturm zu sehen ist, sondern auch am Schluss eben, wenn er mit dem Audi da an der Seine lang brettert. Ja, das Product Placement ist deutlich sichtbar, aber trotzdem, irgendwie auch so, wenn Paris so die Straßen und so, ist jetzt nicht über die Maßen, aber man hat das Gefühl, okay, ich weiß, wo ich bin und ich verstehe, dass das ist nicht irgendeine beliebige Großstadt, das ist Paris, ganz deutlich zu merken. Und ich habe ja so einen Softspot für diese Liam Neeson-Actionfilme, das ist ja hier durchaus schon öfter zum Thema gewesen. Und jetzt den alten nochmal zu gucken und im Free-TV tatsächlich mal was zu entdecken zwischen diesen ganzen, wenn du so durchschaltest, irgendwie Frauentausch, irgendwelche diese ganzen Reality, ich schalte immer durch und denk mir, was ist das denn? Und dann findest du plötzlich Taken und denkst, Heimat, ja. Jetzt bloß keine Werbeunterbrechung.
Genau.
Hier bleibe ich, das ist für meinen Abend ist gerettet.
Ja.
Und ja, dann meine das schreiende Kind, das mir den nötigen Timeshift-Vorsprung verschafft hat, kam dann gerade recht.
Sehr gut. Okay, also Taken immer eine
Paris ist immer eine Reise wert.
Ja, genau. Sehr gut. Bei mir funktioniert das Internet noch einigermaßen erfolgreich, sodass ich bei Netflix noch ein bisschen querschauen konnte. Wir hatten in der letzten Sendung ja über Marie Kondo und dieses Aufräumen gesprochen. Wir haben
du solltest in meine Schubladen gucken, das sieht so gut aus hier.
Ja, bei uns auch. Ein paar Sachen sind auch so gefaltet worden. Wir haben im weitesten Sinne etwas Ähnliches geschaut. Da geht es nicht ums Aufräumen, sondern gleich um ein komplettes Makeover. Wir haben nämlich Queer Eye geschaut. Ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast.
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Das ist eine Serie, wo fünf schwule Jungs zu einem meist Mann, ich glaube eine Folge sind sie mal mit einer Frau, kommen und dem quasi mal ein Makeover zukommen lassen. Das heißt, sie kümmern sich darum, dass die Frisur und der Bart in Ordnung kommt, dass der Kleidung und der Style ein bisschen netter wird, dass er als Mensch mal über sich nachdenkt im weitesten Sinne, also einfach so, ja, nicht richtig therapeutisch, es dauert nur eine Woche, also da kann man ja nicht richtig arbeiten, aber manchmal reichen ja so Denkanstöße. Dann, dass die Bude irgendwie vernünftig aussieht und der fünfte, dass er kochen kann. Also nicht richtig kochen kann, aber eben bringt ihm immer ein Gericht bei, mit dem er dann irgendwie am Schluss von der Woche irgendwie jemanden beeindrucken kann. Und das ist einfach eine sehr, sehr unterhaltsame, sehr fröhliche Serie, wo eben zwei Welten aufeinander prallen. Das spielt in und um Atlanta, also irgendwo in Georgia, in den USA. Und das sind halt echt schon so Südstaaten und gerade mit so schrillen, schwulen Menschen wollen viele von denen, die da auftauchen, anfangs, glaube ich, auch nicht viel zu tun haben. Es wird schon irgendwie klar, dass sie sich vorher schon selber bereit erklärt haben, da mitzumachen, klar. Aber dieses Makeover und das, was sie da mit den Leuten machen, ist echt immer richtig gut durchdacht, kluge Ideen, auch eben so ein bisschen drumherum noch erklärt, weswegen bestimmte Sachen vorgeschlagen werden. Also ist jetzt nicht so, obwohl in der zweiten Staffel war es ein bisschen schade, weil er eigentlich allen, die Bärte hatten, und es hatten alle Bärte außer die Frau, haben sie die Bärte abgenommen und so eine Standardfrisur, Seiten kurz, oben ein bisschen länger gemacht. Das war ein bisschen schade und auch Kleidungsstil waren sie sehr ähnlich. In der ersten Staffel war das noch diverser. Also da hatten sie noch unterschiedliche Kleidungsstile, da hatten sie noch unterschiedliche Frisuren, die sie den Jungs da gemacht haben und so. Da war es noch offener, fand ich, aber ja, sehr unterhaltsam. Auch die Charaktere, die das Makeover machen, sind wirklich lustig. Also sehr zurückhaltend von so einem Schwiegersohn-Typ bis halt dem einen, der halt komplett drüber ist, immer quietscht, lange Haare trägt und auch gerne, also wenn man irgendwie auf Instagram oder so folgt, auf High Heels unterwegs ist und so, also richtig übertrieben. Aber auch, was er immer macht mit den Jungs, wirklich richtig gut.
Ach, können die mal vorbeikommen und meinen Kleidungsstil in Ordnung bringen? Deswegen.
Ich weiß nicht, jetzt waren sie gerade in Japan, vielleicht drehen sie als nächstes in Deutschland. Boah, wieso, was möchtest du? Bist du unzufrieden?
Nee, eigentlich nicht. Ich bräuchte nur mal 5.000 Euro und müsste mich mal neu einkleiden.
Ja, das ist auch cool. Die gehen dann halt mit den shoppen und ist eben nicht so, ja, okay, hier hast du ein Jackett und da hast du das und das und zieh das zusammen an und dann sieht das schick aus, sondern hier habe ich dir ein paar Hemden, hier habe ich dir ein paar Shirts, hier habe ich dir das und du kannst die Sachen so und so kombinieren. Also alles, was da im Kleiderschrank hängt, kannst du mit dem kombinieren, das kannst du damit kombinieren. Guck, dass du bei den Farben irgendwie, die Farben passen zusammen, die passen nicht zusammen und so. Weißt du, so ein bisschen erklären, wie die das machen und dann am Schluss müssen die halt auch immer quasi einmal sich selber was aus dem Kleiderschrank suchen und machen und die sind halt nicht dabei und die schauen am Schluss quasi nur noch das Video an, wie er dann den besonderen Tag vollbringt und sich entsprechend einkleidet und fertig macht und so weiter.
Okay. Und ja, ich glaube, die Sachen aus dem Kleiderschrank nehmen, das kriege ich schon noch hin. Ja, das, was in meinem Kleiderschrank drin ist, ist ein bisschen überarbeitungsbedürftig, aber das, ja, ich glaube nicht, dass ich die bräuchte, aber ich krieg das, was im Kleiderschrank drin ist, hat trotzdem mal ein Makeover verdient. Sagen wir es so.
Ja, wie du sagst, man bräuchte halt 5.000 Euro und man kann mal ordentlich shoppen gehen.
Genau, das wäre mal ganz schön. Aber die Prioritäten sind halt immer woanders, ne?
Ja, klar. Gerade wenn man umzieht.
Auch das, ja. Das hilft nicht unbedingt.
Ja. Nee, aber also, um auf die Serie zurückzukommen, auch die Makeover für die Wohnung ist halt richtig cool. weil die haben dann irgendwie so ein Innenarchitekt-Designer, der dann da mal richtig durchflügt und ganz tolle Ideen und so coole Sachen reinmacht und auch mal, also irgendwie Wände streichen, Boden raus, neuer Boden rein, alte Couch raus, neue Couch rein und so. Das sind halt Sachen, die dann immer und die funktionieren natürlich auch, weil die hat eine ganz tolle, also hat einen sehr schönen Stil und auch da sehr unterschiedlich. Also das gefällt mir sehr gut. Das ist halt nicht so, dass wenn man in diese Wohnung dann quasi nach der 6. Folge reinguckt, so ja, okay, das hat er doch, das hat er schon da, das hat er da, das hat er da. Nee, es ist immer sehr unterschiedlich und sehr angepasst auf die Person, die da wohnt und auf das Umfeld, was da ist. Also sind ja auch manchmal Familien oder so. Also ja. Queer Eye.
Okay.
Kann ich wirklich empfehlen. Sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Also wirklich, du schaltest es an, es geht gerade los und zack, ist 50 Minuten später Folge vorbei. Wirklich gut. Also ich habe mich sehr gut unterhalten und im März geht die 3. Staffel los.
Ja, ich habe es gerade eben mal in der Wikipedia gesehen, 2 Staffeln sind verfügbar. Mhm. Und ja, ich habe jetzt spontan unsere Liste mal geändert.
Ah.
Und habe tatsächlich noch 2 Sachen, die irgendwie dazu passen, die ich auch auf Netflix gesehen habe, noch bevor wir umgezogen sind. Die hätte ich jetzt gar nicht unbedingt in die Sendung gehievt, aber jetzt passt es irgendwie doch. Gerade so bei Makeover und Umzug und Sendung und ich weiß nicht, was waren. Nicht Sendung, Wohnung wollte ich sagen. The World's Most Extraordinary Homes und Stay Here, 2 Netflix-Serien, die sich beide um Wohnungen und Häuser drehen.
Mhm.
Und das sind immer so Themen, auf die man kommt, wenn man eben so einen Umzug bevorstehen hat oder wie bei euch auch eben ein eigenes Haus. Dann denkt man sich, ja, das müssen wir jetzt alles einrichten und da könnte man jetzt wieder Ideen verwirklichen und könnte Dinge tun.
Mhm.
Und The World's Most Extraordinary Homes ist eine Netflix-Serie von 2, also der eine ist, glaube ich, Architekt, Piers Taylor. Ich meine, dass er wohl Architekt ist, bin nicht sicher. Und ups, mein Siri hat mich gerade voll geblödet, weil ich hier irgendwie einen Knopf festgehalten habe. Und die andere ist Caroline Quentin, die ist, glaube ich, Schauspielerin oder sowas. Und die 2 fahren halt also durch die Gegend und besichtigen halt außergewöhnliche Häuser.
Das ist gut, und das haben wir auch schon geguckt.
Okay, habt ihr auch schon geguckt? Ja, das
ist wirklich unterhaltsam.
Zufällig auch so im Zusammenhang mit eurem Umzug oder wann anders schon?
Naja, auch so Mitte letzten Jahres haben wir das geguckt. Also, wo klar war, dass wir umziehen würden und dann
genau. Also da geht es natürlich um Häuser, wo du Millionen brauchst, um dir die kaufen zu können oder um die ausbauen zu können. Also wo du nicht nur Millionen brauchst als dein Gesamtvermögen, sondern wo du einfach mehrere Millionen übrig haben musst, die du einfach mal so rausknallst.
Genau,
wo
du halt echt auch quatschige Sachen reinbaust. In den Pool, unter dem du durchlaufen kannst und so. Mhm. Glasboden.
Der Pool in der 1. Etage, der quer über einem anderen Pool im Erdgeschoss ist. Ja,
da habe ich zu Jenny gesagt, so, da würde ich mich umbringen, weil ich dauernd versuchen würde, von oben von dem einen Pool in den anderen Pool zu springen. Und irgendwann triffst du halt dann nicht.
Den gleichen Gedanken hatte ich auch. Also nicht, dass ich mich umbringen würde, aber dass ich das versuchen würde, den Gedanken hatte ich auch. Ja, also ich weiß nicht, wie weit ich das noch gucken werde, aber ich hatte an den Folgen, die ich gesehen habe, ich glaube, ich habe so 4 oder so geguckt oder 5, ich bin da noch nicht ganz durch, hatte ich auf jeden Fall viel Spaß. Also das waren so einfach seltsame, also nicht nur seltsame, sondern auch einfach schöne und besondere Häuser, die sie dann besichtigt haben. Und ja, die Sendung, die Folgen laufen immer nach demselben Schema ab.
Ja,
und das, was wolltest du sagen?
Das ist der große Kritikpunkt für mich. Also dieses, wie das zusammengeschnitten ist. Das ist so, also man sieht, merkt halt, wie da, an welcher Stelle die Werbung kommt, wo sie dann wieder irgendwas wiederholen und nochmal irgendwie so einen Establishing Shot und nochmal mit der Kamera einmal drumherum fahren und von oben rein und
die 1. Folge hat mich auch sehr aufgeregt. Da hat mich meine Freundin dann auch irgendwann geschimpft, so verbal geohrfeigt. Ich möge jetzt mal die schlechte Stimmung bleiben lassen, weil ich wirklich so nach dem 10. Schnitt oder, na, das ist jetzt übertrieben, aber sagen wir so nach 5 Minuten oder so, habe ich irgendwann so angefangen, auf dem Sofa so rumzumosern, von wegen, das Ganze ist immer noch geschnitten wie ein Trailer. Wir gucken jetzt 5 Minuten lang einen Trailer für das, was möglicherweise kommen wird. So Vorgriffe auf das, was später in der Folge ist. Schick zusammengeflasht, aber keine einzige Szene lang genug, dass du irgendwas von diesem Haus mitkriegst. Und dann irgendwann warst du so bei der 8, 9, 10 Minuten Marke in der Folge und hast das Gefühl, das Ganze ist immer noch geschnitten wie ein Trailer. Jetzt halt die verdammte Kamera ruhig und lass mich das Haus angucken.
Genau.
Und ja. Das hat mich auch sehr aufgeregt. Aber die ganze zweite Hälfte der Folge ist dann wirklich eine ruhige Erklärung, architektonische Grundidee, wie ist das aufgebaut. Es gibt dann sogar so Wireframes, also so quasi, wo man so diese, wie als wäre man in so einem Cut-Programm quasi, wo man so 3D, ja,
super,
so halb total durchsichtig, geil, wo man dann das Haus sehen, ja, kann, wie es gemacht ist, wie es aufgebaut ist, das ist Ground Level, das ist First Floor und dann wirklich auch erklärt, warum ist das so gemacht, was ist das, wo ist das und dann eben so die Grundidee hinter diesem Raum, warum, der ist nach Süden raus und der soll das und das bewirken und hier hat sich der Architekt das gedacht und dann wird es richtig gut, aber die ganze erste Hälfte ist so, Alter, komm auf den Punkt oder hör auf zu labern und das, ich weiß, was du meinst.
Ja. Und das ging mir halt auch durch die kommenden Folgen dann irgendwie so. Es war einfach, wenn man das kurz und knackig geschnitten hätte, hätte man halt jedes Haus in 10 Minuten komplett besprechen und man hätte alles gesehen und alles verstanden. Und dann wäre das Ding irgendwie 8x30 Minuten gewesen. Super.
Aber so gut. Oder man hätte halt noch tiefer in das Haus einsteigen können.
Genau, oder das. Ja. Wir haben auch kurz danach noch irgend so eine Gartenserie geguckt, wo das auch so schwierig montiert war, wo es halt auch immer wieder. Ja, und dann überlegen sie sich das und das und dann überlegen sie sich das und dann machen sie vielleicht noch das und ja, komm mal auf den Punkt und erklär mir kurz, warum der Gartenmensch dann sagt, was da zu tun ist, damit ich das vielleicht in meinem Garten auch machen kann. Also nicht, dass ich viel Garten hätte, aber naja, 10 Quadratmeter sind's. Hast du ja heute gesehen.
Ich hab's heute gesehen, es ist beeindruckend viel Garten.
Och, jetzt lässt du aber.
Ja. So. Ach du, ich...
3 Tomaten anpflanzen.
Wenn du das komplett voller Tomaten machst, kannst du damit eine Kompanie versorgen.
Ja, aber da ist zu wenig Licht.
Ach, Tomaten sind nicht so anspruchsvoll. Tomaten brauchen unfassbare Mengen Wasser und ja, danach wachsen die wie blöde.
Okay, ich werde berichten.
Ja.
Meine Mutter hat erzählt, richtig, die hat früher immer die besten Tomaten im gesamten Umkreis. Jetzt erzähle ich aber familieninterner. Die Nachbarin war immer neidisch, dass meine Mutter so gute Tomaten hatte. Und da hat sie gemeint, nee, weiß nicht, ich hab grünen Daumen, ich gieße sie viel und so. Ja, ich gieße sie auch, aber ihre Tomaten sind immer so groß und die riechen so toll. Und meine Mutter hat dann uns erzählt, also jetzt, damals nicht, dass sie immer uns dazu oder gerade am Beibringen war, dass wir aufs Töpfchen gehen. Und das hat sie dann zum Düngen von der Tomate verwendet. Ja, und das ist wohl ein guter Dünger. Also wer kleine Kinder zu Hause ist, da war noch in der alten Wohnung, das heißt, ich war maximal 3 oder so, kann das mal versuchen.
Verstehe.
Ja.
Also grundsätzlich.
Jetzt noch Gartentipps.
Wenn wir gerade bei den Gartentipps sind, Tomaten müssen vor Witterung geschützt werden. Tomaten mögen keinen Regen. Wenn sie den abkriegen, dann neigen sie leider dazu, diese heutigen überzüchteten Sorten, dass sie so eine komische Blattfäule kriegen. Also sie wollen eigentlich keinen Regen abbekommen. Deshalb stellst du sie entweder in ein Gewächshaus oder in ein kleines überdachtes Gebäude, was zu 3 Seiten geschlossen und an einer Seite offen ist. Und die offene Seite, die musst du wetterabgewandt machen. Das hängt dann je nachdem, wo du dich auf der Welt befindest, muss das mal Westen, mal Osten, mal irgendwas sein. Bei uns glaube ich eher nach Westen raus, oder?
Wir kriegen Westen.
Nee, nach Richtig, wir kriegen Westwetter, also muss die Öffnung nach Osten sein, so ist es. Weil du dann egal. Also jedenfalls wetterabgewandte Seite öffnen und dann beim Gießen darauf achten, dass man sie nur unten gießt und nicht irgendwie mit so einem Strahl, sodass du die Blätter nass machst, weil das ist genau das, was sie nicht mögen, dann kriegen sie diese Blattfäule, wenn sie da feucht sind. Du willst also so gießen, dass du möglichst nicht hochspritzt und sie nur unten am Stamm, ganz, ganz unten wässerst. Und dann ist es eigentlich ein Selbstläufer dann? Wo man die wie bekloppt?
Und Kinderurin dazu.
Genau, das ist jetzt Stefans Geheimtipp, da möchte ich mich nicht einmischen. Vielleicht hilft das, vielleicht nicht.
Okay, also du hast das World's Most Extraordinary.
World's Most Extraordinary Homes, auf Deutsch hat es einen anderen bescheuerten Namen, warte, da heißt es die außergewöhnlichsten Häuser der Welt.
Ja, und was?
Und dann habe ich Stay Here noch ein paar Folgen geguckt, aber das fand ich auch nicht so geil, weil eigentlich, das war das, was wir ursprünglich, haben wir davor gesehen. Ursprünglich haben wir nach Inneneinrichtungsideen gesucht, weil wir uns dachten, na, wir müssen eine ganze neue Wohnung einrichten und vielleicht will man mal ein bisschen was anders machen als vorher.
Ja.
Bräuchten eine Serie, die irgendwie über Inneneinrichtung geht. Und dann haben wir Stay Here gefunden. Das ist, ja, wie soll man sagen, eine Serie, die sich darum dreht, wie du deine Wohnung für Airbnb fit machst. Und das ist leider halt auch...
finde ich spannend.
Ja, aber... ach, ich weiß nicht so genau, was. Wie soll ich das jetzt erklären? Also, die... das sind halt so Wohnungen, die oft nur Zweitwohnungen sind, wo Leute irgendwie so Summer Homes, wie die Amis halt haben, wenn sie mehr Geld haben, ja. So, okay, ja. Die Deutschen auch. Ein Sommerhaus haben halt Leute, die viel Geld haben, haben vielleicht sowas. Und die Frage dann so, ja, okay, das kostet mich halt viel Geld und ich bin da nur zweimal im Jahr und vielleicht könnte ich das irgendwie bei Airbnb mal raushauen. Und dann haben die halt so einen Innenarchitekten und, oder eine, ich weiß gar nicht, die Rollen, das ist schon so lange her, dass ich das geguckt habe. Es gibt mehrere Rollen, ich weiß jetzt nicht, ob er oder sie, wie das genau verteilt war. Jedenfalls ein Typ ist irgendwie so der Business-Kasper, der so ein bisschen die Lage analysiert, wie das in der Gegend so ist. Und da ist dann, was weiß ich, der ist in Chicago, Downtown, irgendwas. Und oder du bist in Florida an irgendeinem Strand in der Nähe und du bist sowieso. Und der analysiert so ein bisschen, was ist denn in der Gegend so die Konkurrenz? Was kann man auf Airbnb so mieten? Was kann man hier für Preise erzielen? Und was für ein Level von Ausstattung müsste man erreichen? Und was kann man dann an Miete nehmen? Und wenn man dann so und so eine Auslastungsrate hat, dann kann man dir den Preis und dann kannst du im Jahr irgendwie, was weiß ich, 250.000 mit deinem Scheißding da einnehmen und dann hast du die und die Kosten und deshalb kannst du jetzt Folgendes investieren, das holst du dann in 3 Jahren wieder rein, bla bla bla, so ein Business-Kasper-Gedöns-Scheiß. Okay. Und auf der anderen Seite dann aber eben so eine Innenarchitektin war das, glaube ich, ich bin jetzt nicht 100% sicher. Ich sehe die nur noch so schemenhaft vor mir, das ist jetzt ein bisschen dünn. Aber da geht man dann her und guckt sich halt das Haus an und dann ist das so eine klassische Makeover-Show, wo sie dann halt reinrücken mit so einem ganzen Bauteam und kloppen da alles raus und machen irgendwelche neuen Ideen und immer aber mit dem Aspekt so, was musst du den Gästen bieten, damit die Gäste das geil finden. Und nicht so sehr, und das ist das, was wir eigentlich gesucht hatten, wie richtest du dir auf den gegebenen Voraussetzungen die möglichst geilste Wohnung, in der du selber wohnen willst, ein, sondern das Ziel ist immer so, du musst outstanding sein unter dem, was in der Gegend an Konkurrenz ist.
Okay.
Und es muss halt an Gäste gehen, ja. Und
ja gut, aber das ist ja dann doch nochmal, ja stimmt, dann kann ich verstehen, dass das irgendwie der falsche Fokus war.
Es trifft nicht so richtig das, was wir wollten. Ein paar Ideen sind schon geil, wenn du so siehst, okay, so sieht der Raum vorher aus, so sieht der Raum nachher aus. Die machen da schon was draus. Also es sind dann auch am Ende immer Ferienwohnungen, wo du denkst, ah cool, so da mal irgendwie 5 oder 10 Tage Urlaub machen, schon nicht schlecht so, ja, haben sie gut hingekriegt. Wenn du dich zurückerinnerst, wo wir damals in Berlin oft bei diesen Cocktailveranstaltungen in diesem Loft gewohnt haben,
ja, total geil.
Dann merkt man schon so, okay, das geht in dieselbe Richtung. Da hat jemand.
Aber trotzdem möchte ich so nicht wohnen.
Genau, das ist genau der Punkt. Das ist eine geile Ferienwohnung, aber das ist keine geile Wohnung. So, die müsste man anders einrichten, wenn man da wirklich wohnen wollen würde. Und genau das war das, wo es am Ende durchgefallen ist für uns, um es weiter zu gucken als Ideengeber für, wir ziehen demnächst in eine neue Wohnung und müssen es neu einrichten.
Okay, weiter also
passt es halt einfach nicht.
Stay Here, nicht so empfehlenswert. World's Most Extraordinary Homes, eher empfehlenswert. Queer Eye, auf jeden Fall 100% empfehlenswert. So lustig, so gut.
Okay.
Jetzt funktioniert mein Tasse nicht.
Deine so, Taste.
Nächstes Thema.
Abgebrochen.
Nächstes ja. Thema. Du bist umgezogen. Nachdem ihr dann in 1 Million unterschiedlichen Netflix-Serien geschaut habt, wie ihr es denn einrichten könntet, wohnt ihr jetzt in Kisten.
Also, wir haben uns entschieden, einfach in jeden Raum Umzugskisten ohne Ende zu stellen und das dann so zu lassen.
Ja, das ist doch ganz hübsch.
Es funktioniert ganz hervorragend. Du solltest sehen, wie ich hier sitze.
Du hast mir vorhin ein Foto geschickt, so, hä, da ist doch, ja, da ist dein Schreibtisch, da ist dein Aufnahmezeug. Aber wo ist denn der Stuhl?
Ja, der steht da auch, der ist ja, auf dem Foto.
Ich habe ihn dann auch später entdeckt, aber es sah eher so aus, so irgendein Möbel, der komplette Schreibtisch und weiterhin Möbel. Und da kann man nicht sitzen. Ich dachte, vielleicht sitzt er auf dem Schreibtisch, bis ich dann den Stuhl irgendwann entdeckt habe.
Nee, ich habe, kennst du das dieses Kistenlager bei Indiana Jones? Wo am Schluss die Bundeslade reingedingst wird. An dem Ende von einem der Indiana Jones Teile. Ich glaube von Indiana Jones 1, meine ich wohl.
Weißt du, wann ich Indiana Jones geschaut habe?
1992 oder so?
Nee, deutlich später. Ich hatte doch mal irgendwann diese Sache mit dem Fuß, wo ich 4 Wochen im Bett liegen musste. Da habe ich das geguckt.
Okay. Nee, ich war jetzt auch nur ein Scherz. Also wir haben halt, wir sind in eine neue Wohnung gezogen. Das Ganze ist sehr überraschend über uns hereingebrochen.
Das war echt lustig. So, wir ziehen übrigens dann um. Was?
Genau, ja, also unsere neue Wohnung ist mehr zu uns gekommen, als dass wir sie gesucht hätten. Das muss man so sagen. Aber so hat sich's halt ergeben und jetzt wohnen wir mittlerweile hier. Sehr spontan, aber dann doch schön. Hm. Und ja, wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz und haben uns vergrößert und das hat uns in diese charmante Lage versetzt, den zusätzlichen Raum, den wir jetzt haben, einfach, wie das so ist mit dem ganzen Umzugschaos, was man erstmal so ein bisschen sortieren muss, vor allen Dingen, wenn man dann auch gleichzeitig beschließt, dass man so Sachen, ja, lass mal den Kleiderschrank, der ist, den haben wir jetzt so lange gehabt, den verkaufen wir jetzt mal, wir müssen uns da mal was Neues ausdenken, aber das, was wir uns ausdenken müssen, steht noch in der Zukunft. Das heißt, wir haben jetzt erstmal keinen Kleiderschrank. Und
das ist natürlich auch ganz gut.
Das ist total clever, ja. Und Küche, genau dasselbe Problem, also die haben wir nicht verkauft, aber die hat halt eine komplett andere Form und in der neuen Wohnung ist halt auch keine Küche drin, also nehmen wir die alte mit, aber die passt natürlich nicht so hundertprozentig, also muss man da so rummacgyvern, das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, und das Arbeitszimmer, wo ich jetzt drin sitze, ist halt so ein bisschen der Raum, wo wir am Anfang gedacht haben, das ist der Raum, den wir am wenigsten dringend brauchen. Den nehmen wir erstmal als Lager. Da stellen wir alles rein, was aus dem Weg muss, damit wir in den anderen Zimmern, die wichtig sind, Bad, Küche, Wohnzimmer, Schlafzimmer, dass wir da eine gewisse Ordnung einfach reinkriegen und Dinge, die uns im Weg sind, woanders hin tun können. Und gleichzeitig ist es aber so, dass wir natürlich wir wollten jetzt nicht riesige Berge von Kisten bauen, die bis unter die Decke gehen, wo du dann feststellst, oh, die eine da unten links, die bräuchte ich jetzt mal, weil da ist irgendwas drin, was ich holen muss. Also versuchst du dir eine Belegung dieses Zimmers zu überlegen, bei der es möglich ist, an jede einzelne Kiste möglichst gut zu kommen. Mhm. Und deshalb habe ich so Gänge gebaut quasi. Also ich habe eine Reihe Kisten, einen schmalen Gang, eine Reihe Kisten, einen schmalen Gang, eine Reihe Kisten, einen schmalen Gang und so weiter.
Okay.
Und habe das so gemacht, sodass du eigentlich quasi, wenn du jetzt weißt, und wir haben so eine Excel-Liste gemacht bei unserem Umzug, wo eine grobe Liste ist, was in jeder Kiste drin ist. Und die Kisten haben Nummern. Und dann kannst du halt hier reingehen und weißt, du suchst jetzt irgendwie die 471 oder so. Nee, die gibt's nicht, aber 417, die würde es geben. Also das hat sich für mich bewährt, ein System, das ich mir irgendwie überlegt hatte, dass ich habe den Kisten dreistellige Nummern gegeben. Gerade vor mir jetzt hier links ist zum Beispiel die 302. Und die 302 steht halt in der Liste, auf einer Excel-Liste auf dem dritten Sheet. Und die 3 ist das Badezimmer gewesen und die 02. Also die erste Ziffer sozusagen sagt, welches Zimmer das ist und die 2 Ziffern dahinter sagen, wie viel die Kiste in diesem Zimmer das ist. Also 302 war die 2. Kiste im Bad, weil die 3 das Bad war und dann kann ich halt in die Excel-Liste gucken und sehe halt, was da drin ist. Im Bad ist jetzt unspektakulär, die Kiste ist längst ausgepackt, da ist jetzt nur noch so Geraffel drin, aber wenn ich jetzt in die Excel-Liste gucken würde und würde halt irgendwas Bestimmtes suchen, wie zum Beispiel vorhin habe ich mein ganzes Podcast-Setup gesucht. Und dann habe ich halt die Liste durchgeguckt und habe halt gesehen, okay, in der einen Kiste ist irgendwie der eine Teil vom Schreibtischkram gelandet, in der anderen Kiste ist der andere Teil vom Schreibtischkram und da war das halt die 415 und 416 und dann musst du nur noch durch dieses Zimmer hier warten, durch die Gänge gehen und musst nach der 415 und der 416 suchen, die machst du dann auf und dann hast du den Kram, den du suchst. War eigentlich ganz praktisch. Also das System hat gut funktioniert. Und dann habe ich vorhin hier gestanden und habe gedacht, okay, das ist das Arbeitszimmer, das ist das, wo der Schreibtisch rein müsste. Aber du hast jetzt viele sehr, sehr schmale Gänge. Also sie sind so breit wie meine beiden Beine nebeneinander. Breiter habe ich die Gänge nicht gemacht. Und es ist halt alles voller Kisten. Und dann habe ich gedacht, okay, ich muss jetzt hier irgendwie ein Loch freikriegen, was so groß ist wie ein Schreibtisch mit einem Stuhl davor. Und das habe ich mir dann hierher MacGyvert und da sitze ich jetzt zwischen Kisten. Hinter mir Kisten, rechts von mir Kisten, links von mir Kisten, vor mir ein Schreibtisch und dahinter Kisten.
Und, na gut, wenn du die 5 Tumbler heute noch leer trinken willst, dann kannst du jedenfalls nicht mehr umfallen.
Nee, garantiert nicht. Ja, morgen muss ich hier drin Homeoffice machen, weil das morgen wird schmuggelig. Morgen kommt der Unity Media Techniker, der rauskriegen möchte, warum dieser Umzugsauftrag nicht funktioniert hat. Der für den Umzug eines Unity Media Anschlusses nimmt dir Unity Media 40 Euro ab. Hm? 39 irgendwas, ja.
Die Telekom 100. Hm? Die Telekom 100.
Ernsthaft?
Ich glaube, ja.
Das ist frech, oder? Hm? Ich glaube, wie ist denn das, wenn du kündigen willst? Sie lassen dich nicht, oder? Oder? Sie.
Doch.
Ja?
Also wir hätten auf jeden Fall kündigen können, weil wir hier schlechteres Netz haben.
Ah, okay. Ja. Das finde ich auch geil irgendwie. Da müsste ich mir auch nochmal informieren, wie das genau ist. Also ich weiß zumindest, dass sie bei allen sich bietenden Gelegenheiten dir erzählen, dass du doch bitte nicht kündigen sollst, nur wegen dem Umzug, weil du hast ja an deinem neuen Standort mit Sicherheit auch Internet und so von ihnen und das willst du auch einfach nur umziehen und so weiter. Aber dann, also das wollen sie dir so schmackhaft machen, das schmieren sie dir nur so hin, wie es auf alle erdenklichen Arten. Und dann aber gleichzeitig wollen sie 40 Euro für den Umzugsvorgang. Also das ist echt frech.
Genau, dann kündige ich doch lieber und dann nehme ich das Neugäste, nee, wie heißt das? Neukundenrabatt und Scheiß.
Ich bin auch noch nicht sicher, ob das nicht am Ende jetzt darauf rausläuft, wenn sie es hier einfach nicht hinkriegen, jetzt werden wir mal sehen. Weil man macht dann diesen Umzugsauftrag und wissen sie tausendmal an der Hotline nicht, was los ist. Dann stellst du diesen Umzugsauftrag, dann wirst du zurückgerufen. Gehst in dem Augenblick nicht sofort dran, weil du hast halt 1 Million andere Sachen zu tun und ein kleines Kind. Irgendwann rufst du dann zurück, die Nummer, die dich da angerufen hat, dann bist du in der ganz normalen Hotline-Warteschlange, dann bist du irgendwann mal dran am Ende dieser Warteschlange und dann sagst du zu dem Techniker, also zu dem Menschen, der da an der Hotline ist, ich wurde angerufen von dieser Nummer, wahrscheinlich im Zusammenhang mit diesem Umzug, und dann hat er keine Ahnung, warum. Also die wissen nicht, die können, der Hotline-Mensch kann nicht sagen, warum Unity Media versucht hat, uns zu kontaktieren.
Ich ja sagen, ist bei den Kollegen von der Telekom doch deutlich besser. Ja,
da möchte ich einfach Ohrfeigen verteilen. Wozu ist das ganze komplette Programm eines Customer Relation Management Systems erfunden worden? Und warum haben die bei Unity Media keins? Oder warum tragen sie da nichts ein? Was sind das denn für Hohlköpfe? Also, was ist denn da los? Ich meine, wenn ein Techniker versucht, einen Kunden anzurufen und erreicht den nicht, dann macht er einen Eintrag im CRM-System und schreibt rein, 16.25 Uhr habe versucht, Kunden zu erreichen, hat nicht funktioniert, und irgendwo 3 Zeilen weiter oben muss stehen, warum wir den Kunden überhaupt kontaktieren müssen, was da irgendwie los ist.
Genau.
Da steht dann irgendwie, was weiß ich, Problem mit XY-Umschaltung funktioniert nicht, Messung, muss Kunden fragen, ob Modem schon angeschlossen oder so. Und dann irgendwo 2 Zeilen tiefer hat nicht funktioniert, ist nicht rangegangen. Und wenn der Kunde dann zurückruft und irgendwie Joe Blow 67 an Platz 1903 in diesem riesen Callcenter
geht dran. Du übermittelst doch deine Telefonnummer eh, also sie sehen doch, wer du
ja,
bist.
Ja, natürlich. Aber der geht dann dran und dann guckt er in den Datensatz und dann sieht er, was da los gewesen ist.
Genau, der Computer muss auch deine Telefonnummer gleich deinem ganzen Vorgang zuordnen.
Ja, selbst wenn er das nicht macht, dann sage ich die Kundennummer, dann sage ich mein Geburtsdatum oder in dem Fall meine Freundin, und dann muss der doch dieses in dem CRM sehen können, was die letzten Kontaktversuche waren und was da los ist und warum wir versucht wurden zu kontaktieren. Nein, das weiß der nicht. Das ist alles, also ich habe das Gefühl, die sitzen da mit so einem riesigen Paddel und stochern im Sumpf rum und versuchen irgendwas. Es ist wirklich grauselig. Ja. Gut, okay, dann haben wir da noch zigmal angerufen, haben in irgendwelchen Hotline, ach so, genau, dann bist du in der Hotline dran. Und dann heißt es, sie wollten umziehen. Dann müssen sie jetzt, wie war denn das?
Legen sie nochmal auf und dann drücken sie die 239 oder
also
so?
Irgendwie sowas.
Sagen, ja, nein, nein, wurden, ja und Penis oder so?
Wurden wir mit der Neukunden-Hotline verbunden und dann war das so, als hätten wir aufgelegt und nochmal angerufen. Dann waren wir wieder in der Warteschlange, da flippst du am Ende aus. Also, grotesk.
Nee, ja, da muss ich ja sagen, das war mit der Telekom deutlich besser. Da hast du, auch wenn du nach einem Gespräch dann mal zurückgerufen hast, irgendwie noch eine Frage hattest, bist du halt, wenn er denn Zeit und Dienst hatte, wieder bei dem gleichen Mitarbeiter gelandet, mit dem du beim letzten Mal schon gesprochen hast.
Ja, das ist gut.
Das ist halt echt gut. Und ich hatte da irgendwie so einen lockeres rheinisches Schlappmaul erwischt, der halt so ganz nett und ach, so auf so einer lockeren, plauderigen Ebene mit mir gesprochen hat. Das war richtig gut. Also es war, fühle ich mich gut abgeholt und nicht bevormund oder sonst irgendwas, was ja auch manchmal bei Hotlets passiert. Das war wirklich richtig gut. Also hat sich gelohnt dann.
Ja, also, na gut, okay, im Endeffekt, man hat es dann irgendwann mit der Technik verbunden und die waren dann etwas patenter, haben aber am Ende auch nichts machen können, die haben versucht irgendwie sich auf das Modem zu verbinden, auf dieses Cable-Modem und irgendwie Werte auszulesen, was ihnen nicht geglückt ist, weil das hätte ich auch ahnen können, weil das Modem macht halt keine Verbindung, also es verbindet sich nicht richtig. Insofern hat er das auch nicht erreichen können und konnte demzufolge auch keine Leitungsmesswerte oder irgendwas, was er da machen wollte, finden. Weil es halt einfach keinen Connect gab. Und ja, an der Stelle war er mit seinem Latein am Ende und hat dann gesagt, ja, kommt ein Techniker.
Ach so, und der kommt jetzt morgen.
Der kommt jetzt morgen. Das heißt, im Moment, wir podcasten ja im Moment nicht von derselben Location aus. Im Moment podcaste ich über LTE. Ich habe mir dann mal auf meinem Telekom-Vertrag eine von diesen Dayflats gegönnt. Das ist auch nicht die erste, die ich mir jetzt gegönnt habe. Hin und wieder braucht man halt mal Internet, dann muss man mal die 5 Euro rausknallen. Das ist aber auch wirklich geil. Also du haust bei der Telekom 5 Euro auf den Tisch. Das ist teuer und eigentlich sollte das alles längst Geschichte sein mit diesen Datenbegrenzungsvolumen, aber so ist die Welt nun mal im Moment noch. Und das heißt ja immer, dass diese Daten begrenzt sind, weil das Netz sonst überlastet würde. Aber dann kannst du einfach 4,95 auf den Tisch legen und kannst das Netz einfach mal so richtig gnadenlos überlasten, wie du möchtest. Und komischerweise fällt es nicht um. Ist wirklich erstaunlich.
Das soll ich Leute machen.
Vermeintlich. Naja. Jedenfalls für 4,95 kannst du LTE machen, so viel du möchtest bei der Telekom. Und das ist dann auch fesch. Also da hast du 300 Mbit Downstream und 50 ab. Und das föhnt dann auch ganz ordentlich mal so durch. Also wenn
musst du aber dein Handy an die Ladestation hängen, oder?
Ja gut, ich habe es dann meistens, wenn ich jetzt es nur für mich gemacht habe, dann habe ich es direkt mit Lightning an den Rechner gehängt. Beim Mac taucht es dann einfach als Netzwerkdevice auf und dann kannst du dein WLAN auch ausschalten, also am Rechner dann einfach auch ausmachen. Das geht dann über Kabel und dann bläst du es so durch. Ja. Und dann wird es ja die ganze Zeit geladen. Ansonsten, ja, man legt es im Wohnzimmer mittig auf den Tisch an einem Ladekabel dran und macht es den WLAN-Hotspot auf und dann können alle einmal vom Apple TV bis hin zum eigenen Mac und dem Mac der Freundin und alle Handys und so mal super, alle Apps updaten. Dann kann man mal durchföhnen. Online-Backup springt an und bläst einfach mal 3, 4, 5 Megabyte pro Sekunde Richtung Amazon Cloud. Das ist dann schon angenehm. Und schneller als mein normales Unity Media. Schon irgendwie weird. Und wir podcasten jetzt eben auch gerade über LTE. Die Verbindung ist echt gut, also kann man nicht sagen.
Ja, schon gut. Ja. Sehr stabil.
Genau, habe ich mir jetzt geshoppt, weil morgen, wenn der Techniker kommt, muss ich Homeoffice machen, brauche ich auch Internet, also mal direkt den 24-Stunden-Pass gebucht.
Sehr gut. Naja, ja. Dann seid ihr quasi jetzt hier gerade am Einrichten der neuen Wohnung und so am Ankommen.
Ja, wie gesagt, Küche bauen muss ich noch, es ist überall Chaos. Bad ist schon so ziemlich der einzige Raum, wo ich sagen würde, der ist fertig. Also
gut, das ist aber nicht so wohnlich auf Dauer.
Das war
damit. 2 Stunden in der Wanne reicht es dann auch wieder.
Ja. Aber auch da ist so geil, weißt du, da bauen sie so eine Nische hin, wo du eine Waschmaschine reinstellen sollst. Mhm. Das ist so eine rechts eine Wand, links eine Wand, hinten eine Wand. Und an der hinteren Wand ist auch tatsächlich so, sind 2 Steckdosen, wenn du die so aufklappst, sind ja Bartsteckdosen, haben so eine Klappe davor. Da ist dann so, klappst du auf, dann steht halt an der einen Waschmaschine, klappst die andere Klappe auf, steht Trockner. 2 Steckdosen dahinter jeweils. Also eine Steckdose hinter jeder Klappe, denkst du dir, mega geil gemacht. In der Wand ist ein Abwasserrohr. Also so ein Dings, wo du Waschmaschine anschließen kannst und ein Frischwasseranschluss. Gut, ich sehe dir wunderbar, das ist perfekt, da stelle ich meine Waschmaschine rein. Unsere Waschmaschine ist kurz vorm Umzug verreckt. Prima, stellst du dir gleich eine neue. Kostet ja nichts, so ein Umzug. Kann man auch nochmal eine neue Waschmaschine kaufen.
Das haben wir.
Kaufst eine neue Waschmaschine, wird geliefert, wiegt 100 Kilo. Geiles Ding.
Mhm.
100 Kilo, nochmal so für auf der Zunge zergehen lassen.
Warum wiegt denn 100 Kilo?
Ah, Markenmodell gekauft, wiegt 100 Kilo. Okay. So, stellt dir der Amazon-Liefermensch, die arme Wurst, wir wohnen ganz oben.
mit ohne Aufzug? Fahrstuhl?
Nein.
Entschuldigung, der arme Mann.
Der arme Mann, ja, aber ich auch, der arme ich beim Umzug, also es war auch nicht schön. Ja. Die arme Umzugshelfer, es war wirklich nicht schön. Aber gut, jetzt ist die Waschmaschine hier oben angekommen. Dann liest du so in der Anleitung, ja, okay, die hat so dieses, was manche Waschmaschinen haben, dass sie so mit so einem Hebel vorne so Rollen ausfahren können und dann gerollt werden können und dann machst du diesen Hebel zurück und dann fahren die Rollen sich so hoch und sie stellt sich auf die Füße. Sowas hat die nicht. Sie hat nur 4 raus- und reinschraubbare Füße und dann steht so in der Anleitung, ja, dann stellst du die dann auf und das ist wichtig wegen den Lagern, damit du nicht irgendwann da so einen Lagerschaden hast oder so, dass die mit der Wasserwaage möglichst genau gerade stellst. Und dann schiebst du die so in die Lücke und das ist bei einer 100-Kilo-Maschine ohne Räder schon so ein bisschen anstrengend. Mhm. Hast du die in der Lücke drin und tust die Wasserwaage oben drauf und stellst fest, ist schief. So, was machst du jetzt?
Weiß.
Rechts eine Wand, links eine Wand, hinten eine Wand. Du kannst da nicht, also das geht nicht. Du kommst nicht an die Füße, das geht nicht.
Okay.
Und ich habe mich draufgelegt, habe mich hinten mit dem Kopf zwischen diesen Schläuchen runtergehängt. Aber jetzt liege ich auf der Waschmaschine drauf.
Das heißt, du musst dich selber hochschrauben.
Das geht nicht. Also die Füße haben auch keine Möglichkeit. Also da gibt's eine Kontermutter, die kannst du mit einem Maulschlüssel drehen. Aber der Fuß selber ist einfach rund und aus Gummi. Da kannst du nicht irgendwie mit irgendeinem Werkzeug ansetzen. Und jetzt wiegt die Maschine mit mir drauf halt 175 Kilo oder sowas. Da drehst du nicht mehr mit dem Finger dran. Das geht nicht. Also ziehst die Maschine wieder raus. Wie gesagt, 100 Kilo. Das bewegt sich nicht so wahnsinnig smooth. Dann drehst du irgendwas an den Füßen, wie du denkst, dann schiebst du es wieder rein und stellst fest, ja, war nicht so geil, schiebst du wieder raus. Der Vorgang hat mich 2 Stunden gekostet, bis ich diese Maschine level
geschwitzt hast.
Es war furchtbar. Also am Anfang, als ich die Wohnung besichtigt hatte, dachte ich mir, oh, so eine Nische, da steht die Waschmaschine da drin, da steht mein Trockner oben drauf, das ist voll gut. Sehr, sehr schick, sehr in der Ecke, sehr weg und so. Jetzt, wo das fertig ist, ist das auch schick. Aber Alter, ich habe nicht kommen sehen, was das für eine Plackerei wird.
Ja.
Auch diesen Trockner da drauf heben. Unser Trockner wiegt so, weiß nicht, 70 Kilo oder so. Den hebst du ja auch nicht mal eben so drauf alleine. Wir haben das zu zweit gemacht mit einem Kumpel dann. Der Trockner stand erstmal 1,5 Wochen einfach mitten im Bad, bis halt mal der entsprechende Kumpel Zeit hatte. Mit meiner Freundin kann ich das auch nicht machen, mit meiner Mutter auch nicht. Das musste dann schon irgendwie mal ein kräftiger Mensch sein, der da mir zur Hilfe eilt. Und dadurch, dass es diese Nische ist, kriegst du auch die Arme rechts und links nicht mit rein. Also die Nische ist halt so breit wie Maschine oder Trockner plus rechts 5 cm, links 5 cm, so Pi mal Daumen. Da kriegst du halt die Arme nicht mit rein. Und Alter, da war's eine Plackerei. Also so geil ich diese Nische fand und so schön das jetzt aussieht,
ja.
So mega unpraktisch ist es für den Moment, wo es hingestellt werden muss.
Total. Ich bin da völlig blöde Idee. Froh jetzt im Nachhinein, dass wir mit Anschluss gebucht haben. Also wir haben auch eine neue Waschmaschine gekauft und haben auch diesen Lieferdienst gehabt und haben halt gesagt, ja okay, weiß ich nicht, 10 Euro schmeißen wir noch ein. Dafür schließen die uns auch an und bauen die richtig auf. Und die haben halt dieses ganze Geschraube und Gehoch- und Runtergestelle. Das haben die halt gemacht. Das war echt super.
Ja, glaube ich. Also,
beim nächsten Mal, wenn eine 100 Kilo Waschmaschine, bestell es dazu. Hilft. Macht sehr leicht dann.
Ja, stimmt.
So, ja, die gehen halt auch erst, wenn es richtig steht. So, ja, steht es jetzt gerade? Ja, hier sehen sie, zack, Wasser. Okay, cool, danke.
Ja, cool. Ja, da hätte ich gerne zugeguckt, wie ein Profi das macht, ob der da irgendeinen besseren Trick hat oder ob der irgendwie, weiß ich nicht, der weiß, okay, aus der Erfahrung, die und die Schräge bei Wasserwaage bedeutet 1,5 Umdrehungen auf dem Gewinde von der Firma oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
Es ging für mein Gefühl so schnell, ich dachte nicht, dass sie überhaupt irgendwas eingestellt haben und war davon ausgegangen, dass es eh schief ist. Hm. So schnell war das.
Krass, ja. Ja. Ja gut, also wenn da jemand die Expertentipps hat, dann bitte in die Kommentare sneakpot.de Folge 5, 6, 7, aber ich habe es hingekriegt, es ist jetzt eigentlich es liegt hinter mir, aber ich möchte das nicht nochmal machen.
Es wird wieder kommen.
Hoffentlich nicht.
Ja, sehr schön.
Ja, na dann. Aber heute habe ich noch was Schönes festgestellt in dieser Wohnung, also den Elektriker muss ich auch nochmal anpassen lassen. Wir hatten unseren Staubsaugerroboter, ich habe ja schon mehrfach über ihn gesprochen, ich mag ihn sehr, meinen Botter. Und er stand im Schlafzimmer am Anfang. Warum, weiß ich nicht, es war halt irgendwie, da stand er nicht im Weg, als wir hier so Kisten geschleppt haben. stand da halt im Schlafzimmer, da konnte er dann irgendwie rausfahren. Und aber so, als wir dann jetzt so eingezogen waren, dachte ich, ah, das ist ein bisschen blöd da. Stellst du ihn mal woanders hin, stellst du ihn in den Flur unter diesen einen Schrank. Habe ich ihn in den Flur umgezogen, habe ihn unter den Schrank gestellt, habe ihn angeschlossen, Steckdose war hinterm Schrank, Stecker rein, Schrank wieder davor. Okay, ist kein gewinkelter Stecker, doof. Schrank so ein bisschen dran gedrückt, dass der Kabel so ein bisschen rum gequetscht wird. Botter dran gestellt, einen Tag später morgens fahren lassen. Irgendwann abends heimgekommen und gesehen, okay, er steht da wieder, aber er steht irgendwie komisch, er hat nicht so richtig eingeparkt, dran gestellt, er lädt nicht. Was ist hier los? Shit, okay, dann mein erster Gedanke, ich habe dieses Kabel vielleicht durch das Ranschieben von dem Schrank, habe ich möglicherweise dieses Kabel ruiniert. Habe ich ihn abgemacht und habe ihn woanders hingestellt, an eine andere Steckdose im Flur, die nicht hinterm Schrank ist. Also das andere, dieser Schrank hinterm Flur war wo diese Steckdose hinterm Schrank war, die ist auch im Flur. Und es gibt aber in dem Flur an einer anderen Stelle noch eine offene Steckdose, die nicht hinter dem Schrank ist. Habe ich ihn da hingestellt, um einfach mit dem Kabel ein bisschen spielen zu können, damit es nicht mehr hinterm Schrank ist. So ein bisschen mit dem Kabel gespielt. Und irgendwie, dann hat er wieder geladen. Ja. Ich dachte, okay, jetzt lädt er wieder, vielleicht ist da ein Wackelkontakt im Kabel. Bestellst du mal ein neues Kabel. Musst du mal gucken, das ist so ein Standard-Kaltgerätekabel mit diesem komischen Kleeblattstecker. Also eins, wenn es so ein Computerkabel gewesen wäre, hätte ich noch 20 da gehabt, aber diese Kleeblattdinger hatte ich nicht, musste ich bestellen. Okay, habe ich bestellt. Weil es jetzt auch immer wieder noch so war, dass er mal lädt er nicht. Total unvorhersehbar.
Ja, weißt, was rauskommt, das ist eh lustig.
Ist so weird gewesen und wir haben halt so, okay, Roboter, es ist hier so viel, weil wir bauen halt im Moment so Küche und so, du sägst dauernd irgendwas, bohrst irgendwas. Ständig hast du irgendwo Staub, Dreck, du brauchst diesen Roboter, ja, der muss irgendwas machen. Ja, okay, das Kabel kommt, ich steck's ein, es lädt, wunderbar, prima. Nächsten Tag, morgens aufgestanden, Roboter leer. Es hat doch geladen, was ist denn los? Und irgendwann jetzt, gerade vorhin, wir waren heute Mittag, wollen wir euch besuchen, kommen wir wieder nach Hause, kommen in die Wohnung rein und in dem Augenblick, wo wir in die Wohnung reingehen und uns die Schuhe ausziehen, hören wir das Geräusch, dass der Roboter gerade bootet. Dann macht er so ein, also wenn er komplett leer war mit seinem Akku und er kriegt dann irgendwie Strom, dann fängt er an zu booten und dann macht er später so eine Melodie ab, dass er jetzt hochfährt. Mhm. Und genau die Melodie kommt so ein paar Sekunden, nachdem wir anfangen, uns die Schuhe anzuziehen. Und ich denke so, ja, okay, er lädt, wunderbar. Warum ausgerechnet jetzt? Komisch, vielleicht eine Erschütterung, Wackelkontakt, keine Ahnung, weiß ich nicht.
Erschütterung in der Macht.
Ja, genau.
Kommt's wir hatten noch Pizza noch.
Er merkt. Wir hatten noch Pizza geholt auf dem Heimweg und wollten eigentlich erstmal nur essen. Das war so die Hauptidee. Und dann sagt meine Freundin, als ich nochmal nach ihm gucken wollte, nach dem Roboter, sagt sie, also irgendwie, als ob ihm das geholfen hätte, dass wir Licht anmachen. Und in dem Augenblick durchzuckt es mein Gehirn und ich denke mir so,
nicht
diese Elektriker, Ernst? Die werden doch nicht, das wird doch nicht, das kann, also, und meine Freundin hat im Nachhinein gesagt, sie hat, ihr erster Gedanke, als sie das gesagt hat, war, jetzt werde ich wieder irgendwie rumpöbeln, so nach dem Motto, dass sie nicht solchen Technik-Esoterik-Glauben anhängen soll. Aber das war gar nicht mein Gedanke in dem Augenblick. Also sie hat eigentlich erwartet, dass ich sowas zu ihr sage wie, na so ein Blödsinn, wie soll denn das zusammenhängen?
Ja, genau so. Laber nicht.
Aber mein Gedanke war in dem Augenblick eher, die werden doch nicht. Und dann bin ich in den Flur gegangen, schalt's Licht an, guck auf die LED von dem Roboter und fängt an zu pulsieren. Und dann denke ich mir so, das muss ich jetzt nochmal einmal wirklich für mich testen. Hab eine Lampe geholt, hab extra irgendwo anders eine Lampe ausgesteckt, hab eine Lampe rübergeschleppt in den Flur, steck die Lampe in so eine Flursteckdose, in eine andere Flursteckdose und schalt die Deckenlicht an und zack, geht die Lampe an. Dieser Flur hat 4 Steckdosen. 4. Und alle 4 Steckdosen hängen an dem Lichtschalter.
Das darf nicht sein.
Was? Also, was
ist denn das?
Also ich kann mir ja vorstellen, okay, da kommen irgendwelche Drähte raus und da steht dran Flur. Und ja, dann hängt man die an die Flur, an die Flursicherung und an diesen Flur, das ist so ein Wechselschalter über einen Stromstoßschalter ist das gemacht. An sich ja eine moderne Art, das zu verkabeln, aber halt komplett bescheuert.
Also wenn man das für sein eigenes Haus oder seine eigene Wohnung so löst, dass ich weiß, die eine Steckdose oder die 3 Steckdosen werden, wenn ich dort Lichtschalter umschalte, kriegen die Steckdosen Strom, weil ich irgendwie Deckenfluter oder irgendwelche Lampen, die mit einer Steckdose funktionieren, geschaltet werden. Okay, aber doch nicht in einem Mietshaus.
Ja, also, und vor allen Dingen
für andere Leute.
Nicht in einem Flur, in einem Flur, in dem vier Steckdosen sind. Eine vorm Schlafzimmer, eine vorm Kinderzimmer, eine vorm Wohnzimmer und eine in so einer Nische. Also das Szenario, in dem das sinnvoll ist,
das ist so quatschig.
Dass vier Steckdosen und das sind alle, die es da gibt. Es gibt keine fünfte, die noch Dauerstrom hätte oder so.
Ja.
Wo das eine sinnvoll. Ach so, und es gibt drei Deckenlampen übrigens, ne? Die alle an dem Schalter hängen. Also wenn du die alle bestückst oben an der Decke, dann hast du wirklich schon mega hell in dem Raum.
Stell dir mal vor, du hättest in diese Nische euer Internet gestellt.
Genau, ja, da ist eine Telefondose daneben. Also könnte man.
Telefondose dahin. So, zack. Und es geht halt nur, wenn auch im Flur das Licht brennt. Bitte,
ja,
was?
Ich habe, also heute ist Sonntag, ich habe das heute bemerkt. Heute habe ich verstanden, was das Problem ist. Und ich werde den Elektriker natürlich nochmal Bescheid sagen. Und dann würde ich gern wissen, ob das Absicht war. Also, und wenn das Absicht war, dann würde ich gerne den Use Case erfahren, den man da im Hinterkopf hatte, bei dem das sinnvoll ist. Ich kann mir keinen überlegen. Für eine Steckdose kann ich das verstehen, für vier nicht. Für vier von vier schon mal gar nicht.
Ja,
also für eine von fünf okay, aber für eine von vier vielleicht auch, aber nicht für vier von vier. Das ist irgendwie broken. Ich kann mir verstehen, wie das passiert, weil da kommen halt irgendwie Kabel im Sicherungskasten an und die sind irgendwie lose beschriftet und irgendwo steht da Flur drauf und den Rest kann man nicht mehr lesen, weil der Typ, der es beschriftet hat, eine fiese Handschrift hatte und irgendeiner sagt einem, hier dieser Stromstoßschalter soll im Flur das Licht machen und dann hängt man halt alle Kabel da drauf, weil man denkt, jedes Deckenlicht hat ein eigenes Kabel und im Endeffekt stellt sich raus, nee, alle drei Deckenlichter hingen auf diesem einen Kabel drauf und der Rest sind die Steckdosen. Und dann kabelt man die alle an den Stromstoßschalter dran, ohne nachzudenken und dann hat man am Ende so einen Salat. Oder es war der Azubi und der Geselle hat nicht überprüft, was der Azubi für einen Unfug verkabelt hat oder irgend sowas. Sowas geht ja am Ende schnell, aber man hätte es vielleicht nochmal testen sollen.
Ja. Naja, gut.
Ja, jetzt steht der Roboter im Wohnzimmer und ich muss ihn nicht einschicken. Ich hatte mir schon überlegt, wo kriege ich jetzt eine RMA-Nummer her? Hat er noch Garantie? Ich muss ihn jetzt nach Österreich schicken, weil ich habe den bei so einem österreichischen Händler bestellt. Kann ich mir jetzt alles schenken? Er geht noch. Roboter ist es nicht. Bei Amazon kann ich jetzt, glaube ich, dieses komische Kleeblattkabel für 6 Euro, hast du nicht gesehen, wieder zurückschicken. Das war unnütz, aber ja, scheiß da und drauf.
Ja. Gut, wir müssen jetzt leider aufhören mit der Sendung.
Dann machen wir das doch.
Polizeigeschichte erzähle ich dann nächste Woche.
Die Polizeigeschichte nächste Woche. Okay, dann haben wir jetzt sozusagen auch den Cliffhanger gefunden. Nächste Woche erfahrt ihr, warum der Stefan mit der Polizei aneinander geraten ist. Ich weiß es selber noch nicht. Es ist mit Sicherheit eine mordsmäßige Story, die in der 468 dann zur Sprache kommen wird. Ob die nächste Woche ist oder länger braucht wieder, auch das wissen wir selber nicht.
Ja, wir hoffen, dass es schnell geht.
Alles Gründe für euch, sneakpot.de und diesen Feed im Auge zu behalten. Und falls euch langweilig wird bis dahin, dann geht ihr einfach auf sneakpot.de und schreibt ein bisschen in den Kommentaren rum und unterhaltet euch mit uns oder mit euch anderen Hörern und Hörerinnen über diese Folge. Da würden wir uns freuen. Und bis dahin bedanken wir uns fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.